Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Wenn wir uns mal angucken, wozu das in der ärztlichen Versorgung in Europa geführt hat und zu was für einer Katastrophe im Prinzip, nicht für die Ärzte, da geht es um ein bisschen Geld, aber für die Patienten geführt hat, die jetzt schlechtere und immer schlechtere ärztliche Versorgung bekommen, in einem System, wo man nicht mehr in der Lage ist, junge Menschen zu motivieren, als Arzt oder Krankenschwester zu arbeiten, weil die Berufsbedingungen so schlecht sind, dann ist es eigentlich ganz wichtig, dass wir das in Australien nicht einführen, sondern andere Wege finden.
Was hat Sie denn nach Australien geführt, damals 2008?
Das sind eine Menge Faktoren. Ich kann ja vielleicht mal mit einem anfangen. Bis man 45 Jahre alt ist, bekommt man relativ leicht ein Workvisum in Australien in Bereichen, wo die halt Bedarf haben. Und als wir in dem Alter waren, haben wir uns überlegt, ob wir das, was wir im Moment in Deutschland tun, wir hatten eine GP-Praxis, für den Rest unseres Lebens weitermachen wollten. Und wie man sieht, war die Entscheidung, nein, wir wollen auch noch mal was anderes erleben. Aber vielleicht kann mein Mann mehr dazu erzählen. Es war auch die Gesamtsituation in Deutschland im Bereich der Medizin.
Ja, wir haben eine Hausarztpraxis und eine diabetologische Schwerpunktpraxis gehabt, wo man eigentlich sagen würde, das war ganz neu und wurde von der Regierung und vom Gesundheitsministerium und von der Kassenärztlichen Vereinigung gefördert. Aber unglücklicherweise ist ja das Prinzip in Deutschland Planwirtschaft gewesen. Das heißt, man hat, während man gearbeitet hat, nicht gewusst, wie viel Geld man dafür am Ende eines Jahres dann im Endeffekt in der Tasche haben würde. Dann haben wir uns überlegt, wir machen mal lieber was Neues und bleiben also nicht in diesem Bereich. Ich hatte dann ein Angestelltenverhältnis als Oberarzt wieder im Krankenhaus. Und da haben wir gedacht, ist das so das, was wir bis zum Ende unserer Tage so machen wollen? Und haben uns entschieden, gucken wir doch mal nach was Neuem. Und dann gab es eine amerikanische Headhunter-Firma Global Medical Staffing. Die hat in Deutschland annonciert, dass sie Ärzte suchen. Und dann haben wir gesagt, schreiben wir da doch einfach mal hin. Das war aber nicht 2008, wo wir gekommen sind, und das war im Prinzip Ende 2006. Ja, die Firma hat dann uns eine ganze Reihe von Angeboten damals dann direkt geschickt, die alle irgendwo im arabischen Raum waren. Und wir haben uns gedacht, nee, mit Familie irgendwie nach Dubai oder Saudi-Arabien oder sowas gehen, das war nicht so ganz das, was wir haben wollten. Dann haben wir die Pläne erstmal wieder begraben und dann plötzlich ein Jahr später schickt uns die Firma eine E-Mail und sagt, sie hätten da 4 Stellenangebote in Australien, ob uns das nicht interessieren würde. Und dann haben wir gedacht, naja, Australien, ja, klang sehr interessant, neues Land, neue Erfahrung, und haben uns dann da näher dafür interessiert, und dann war im Endeffekt ein Platz übrig geblieben, wo wir gedacht haben, das ist eine kleine Stadt, da können wir mit der ganzen Familie hin, die Kinder können da in die Schule gehen. In Australien ist das Problem mit vielen Positionen, die man irgendwo in Rural und Remote hat. Wenn die Kinder zur Highschool gehen, dann schickt man die zur Boarding School. Das war natürlich keine Alternative für uns, so einen Platz auszusuchen. Und dann blieb halt Mount Isa im Endeffekt über.
Ich muss dazu sagen, wir sind ein Jahr vorher hier hingeflogen, als wir das Angebot bekommen haben, um uns anzusehen, wo wir hinkommen würden und um alles vorher schon mal zu klären.
Wie war das denn, als Sie da in Rural Queensland angekommen sind?
Also sagen wir mal so, wir sind ja ein Jahr vorher dahin geflogen, und Krefeld ist ja eigentlich eine Großstadt. Krefeld liegt am Rande des Ruhrgebiet, neben Düsseldorf, neben Köln, wo man sagen kann, sind 150 mal 100 Kilometer und 15 Millionen Leute wohnen da. Das ist ja quasi die Bevölkerung von Nordrhein-Westfalen. Und als wir das erste Mal nach Mount Isa geflogen sind, sind wir erstmal in Brisbane hängen geblieben, weil der Flug von Deutschland verspätet war. Und dann haben wir den Abend in Brisbane verbracht, in South Banks, was eigentlich sehr nett war und sehr hübsch war. Und am nächsten Tag sind wir dann nach Mount Isa weitergeflogen. Und als wir in Mount Isa gelandet sind, haben wir auf der rechten Seite des Flugzeuges gesessen. Da sieht man also dann nur Busch. Und dann sieht man eine große Mine, George Fisher Mine, und das große Loch von dem Tagebau. Und dann sind wir in Mount Isa gelandet. Und dann habe ich zu Sabine gesagt, im Prinzip können wir gleich sitzen bleiben und wieder zurückfliegen.
Aber ich habe gesagt, du schreibst mir, ich möchte ein Hotelbett haben, ich will eine Nacht wenigstens gescheit schlafen. Ja, und dann war das Krankenhaus so nett und hat uns ein bisschen rumgeführt. Und wir suchten dann zum Beispiel ein Auto, weil uns nicht klar war, dass Mount Isa zwar sehr klein ist, aber sehr ausgedehnt ist, dass wir ein Auto brauchen. Und dann sind wir zu Fuß losgegangen, um nach einem Auto zu suchen. Und dann sind wir wo reingegangen und haben gefragt. Und die Dame hat uns dann verwiesen, da und da müssen Sie hin. Stellte dann fest, aber da kommen Sie ja gar nicht hin, Sie haben ja kein Auto, hat eben ihren Laden kurz zugemacht und hat gesagt, kein Problem, ich fahre Sie da mal eben rüber. Also es war ein sehr herzliches, willkommenes, kleines Städtchen. Und das hat uns eigentlich dazu animiert, dem Ganzen ja irgendwie es zu versuchen und nochmal wiederzukommen und dort für länger zu bleiben.
Das hat dann aber noch ein Jahr gedauert?
Ja.
Da haben Sie Ihre Meinung dann auch nicht mehr geändert?
Nein, und das Jahr brauchten wir eigentlich, um all unsere Registrierungen, Berufsanerkennungen und sowas umschreiben zu lassen. Denn man geht ja nicht in ein fremdes Land, wenn man da nicht weiß, dass man einen Beruf hat, ein Haus hat, die Kinder zur Schule gehen können.
Und das Problem war da, dass sich das mehr und mehr in die Länge gezogen hat. Ich habe dann einen Dauervertrag als Oberarzt unterschrieben in einem Krankenhaus in Bottrop, ungefähr 2 Monate, bevor wir dann die Mitteilung kriegten, wir können jetzt nach Australien kommen, weil wir gedacht haben, da wird nie was draus. Das dauert alles so lange, das wird sich im Sand verlaufen. Ja, und dann haben wir das Angebot gekriegt und haben gesagt, ja, wir kommen.
Das ist schon ziemlich mutig. Sie sind mit 3 Kindern hingezogen. Ja. Wie alt waren die damals?
Ja. Also die Kinder waren damals 9, 13 und 15. Und unser 19-jähriger, fast 20-jähriger Sohn ist zu Hause geblieben in Deutschland. Der hatte dort angefangen zu studieren und hat bei der Oma gelebt.
Und ist dann Jahre später nachgekommen und hat hier dann sein Masterstudium in Australien gemacht.
Wie fanden Ihre Kinder denn das damals, als Sie ihnen angekündigt haben, so, wir ziehen jetzt ans andere Ende der Welt?
Also als wir zum Frankfurter Flughafen gefahren sind, damals musste man noch über Frankfurt fliegen, in den 2 Stunden hat unser 13-Jähriger nur geweint, als er feststellte, dass man in Australien Englisch spricht. Und er hat in Englisch auf dem Gymnasium in Deutschland nur 5 gehabt.
Oh nein.
Und ich habe ihm auf der Fahrt gesagt, hör zu, der Papa hat einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben. Wir fliegen da jetzt hin. Wenn dir das nicht gefällt, komme ich mit dir an Weihnachten zurück. Wir haben unser Haus hier. Wir haben hier absolut nichts aufgegeben. Wir können einfach zurückkommen. Die anderen waren mehr aufgeregt und interessiert an dem Neuen. Aber ich muss sagen, als wir dann vorgeschlagen haben, Weihnachten nach Hause zu fliegen, zu unserer Familie, war derjenige, der am meisten geweint hat, als wir nach Australien geflogen sind, derjenige, der geschrien hat, nee, könnt ihr machen, aber ich bleib hier.
Mhm.
Die Kinder sind so gut hier aufgenommen worden, im kleinen Ort. Das war so toll, dass es also ihnen wirklich viel Spaß bereitet hat und sie absolut nicht wieder weg wollten, auch als dann nach einem Jahr Uli in ganz Australien hätte arbeiten dürfen. Sie wollten nicht aus Mount Isa weg. Und der Junge, der angeblich nur 5 in Englisch hat und überhaupt nie in der Lage sein wird, einen vollständigen Satz in Englisch zu sagen, hat Jahre später dann Tiermedizin studiert. Also von daher, auch da war eine Entwicklung da.
Und aus dem einen Jahr sind jetzt doch ein paar mehr geworden.
16.
Was hat Sie denn so lange gehalten?
Also wie ich schon mehrfach erwähnt, ich denke, Mount Isa ist ein sehr, sehr netter Ort mit einer ganz tollen Gemeinschaft. Und egal, was einem im Leben passiert, die Leute dort unterstützen einen und halten zusammen. Also das ist sicherlich keine Großstadt mit viel Funk und faszinierenden Shows und was auch immer. Aber die Menschen sind sehr herzlich und sehr willkommen, haben eine ganz tolle Willkommenskultur. Und das Hospital war, als wir damals dort angefangen haben, auch so, dass wir...
Es war eine große Familie.
Ja, es war eine große Familie. Ja. Wir haben Möglichkeiten geboten bekommen und das hat uns gereizt.
Und mittlerweile, weil die Kinder ja nicht mehr in Mount Isa sind und das sehr schwer ist, nach Mount Isa rein und raus zu fliegen, wohnen wir in Townsville. Und auch da haben wir mittlerweile einen sehr großen Bekanntenkreis mit Australiern. Ja, wir kennen auch eine ganze Reihe von Deutschen hier in Australien natürlich, mit denen wir guten Kontakt haben und uns treffen. Aber wir haben ansonsten einen großen australischen Freundeskreis und international. Jemand von Griechenland, jemand von Fidschi. Ja? Und von daher gefällt es uns hier sehr gut. Und wir fliegen immer noch einmal im Jahr nach Deutschland, sehen unsere Bekannten dort. Also wir haben so ein bisschen das Glück, dass wir das machen können, dass wir was von beiden Welten haben.
Musik.
war es denn beruflich für Sie? Also Sie hatten vorher erwähnt, dass Sie Ihre Ausbildung anerkennen lassen mussten, aber das ist ja gar nicht so einfach hier in Australien, vor allem im medizinischen Bereich.
Nee, das war auch viel schwieriger, als es am Anfang ausgesehen hat. Also im Prinzip hieß es, ja, man kriegt da eine Zulassung mit den damals mit dem Queensland Medical Board und da gibt es so eine Stelle in den USA, die sozusagen die Anerkennung für Facharzt und für andere Ausbildungen machen im medizinischen Bereich und für dieses Studium. Das Ergebnis war aber, dass das dann hier in Australien eigentlich keinen interessiert hatte. Und dann fing das damit an, dass ich im Prinzip über 4 Monate keine richtige Registrierung hatte. Und dann war der Glücksfall, dass es die große Flut 2009 gab in Nord-Queensland. Und dann hat der Bürgermeister eines kleinen Ortes, der 500 Kilometer nördlich von Mount Isa ist, einen Schlaganfall gekriegt. Mhm. Und da war kein Arzt und da konnte keiner den rein und rauskriegen. Und dann war das in Channel 7 in den News, dass die Leute da ohne ärztliche Versorgung sind. Und dann hat der Gesundheitsminister meinen damaligen Chef, den Executive Director of Medical Services, angerufen. Und er hat direkt dem gesagt, gar kein Problem, ich kann dir einen Doktor schicken. Der hat nur ein Problem mit der Registrierung, das müsst ihr mal eben erledigen. Und dann hat es also nach 4 Monaten vergeblichen Versuchen genau 2 Stunden gedauert, dass ich dann meine sogenannte Provisional Registration als Senior Medical Officer hatte für Australien. Damit war ich dann registriert. Das war der erste Schritt. Denn ansonsten war schon unser Plan, wenn das also jetzt nicht klappt in 6 Monaten, dann gehen wir einfach wieder zurück nach Deutschland. Das wird uns dann zu schwierig. Dann kommt natürlich das Problem, die Registrierung ist die eine Sache. Die Facharztanerkennung ist eine andere. Und alle Fachärzte, die ich hatte, ich habe 3 Facharztanerkennungen von Deutschland und 3 Zusatzbezeichnungen, nichts wurde in Australien anerkannt. Und als erstes habe ich dann im Prinzip mich beim Australian College for Rural and Remote Medicine beworben, ECRM, und die hatten einen Pathway, wo man dann die Zeit, die man gearbeitet hat in verschiedenen Gebieten, ich hatte in Deutschland auch so ein bisschen im ländlichen Raum gearbeitet, so nach Viersen und zur holländischen Grenze raus, anerkannt bekommen hat dann dafür und dann musste ich im Prinzip noch 1 Jahr arbeiten und alle Facharztexamina sitzen und das habe ich dann alles im ersten Jahr gemacht, damit wir im Prinzip eine Anerkennung als Facharzt haben und wir die Möglichkeit haben, Permanent Residency zu beantragen. Dann über die nächsten 4 Jahre auf mehreren Umwegen habe ich dann meine Notfallmedizin anerkannt bekommen, um auch Facharzt in Notfallmedizin zu sein, wo ich dann wiederum 6 Monate in einem großen Krankenhaus arbeiten musste, um das zu bekommen. Also das war nicht so einfach. Verglichen mit Sabine war das sehr einfach. Sabine ist Krankenschwester, hat eine Zusatzausbildung als Diabetesberaterin, ja, was ja im Prinzip ein zusätzliches Hochschulstudium ist, hat 6 Semester Medizin studiert, hat ein Physikum und hatte am Anfang das Problem, dass man dann in Australien gesagt hat, ja, das ist also alles tolle Ausbildungen, du musst noch mal 2 Jahre zur Uni gehen, damit du als Krankenschwester arbeiten kannst.
Aber zum Glück habe ich einen anderen Bereich gefunden, in dem ich wunderbar arbeiten konnte. Ich denke, wenn man ins Ausland geht, muss man einfach flexibel bleiben und sich den Bedingungen anpassen oder sagen, es ist nichts für mich und man geht wieder.
Genau, und auf der Grundlage, dass Sabine eben sowohl 3 Jahre Studium hatte, was hier im Äquivalent für einen Bachelor in Health Science ist, und auch einen Diabetes-Educator hatte, also eine Diabetes-Beraterin-Ausbildung, hat sie 2 Voraussetzungen, also das Bachelorstudium und auch Tätigkeit in der Erwachsenenbildung, warum sie dann im Prinzip sich seitwärts bewegen konnte, statt also eine Registrierung mit irgendeinem Medical Board haben zu wollen, konnte sie dann sagen, okay, dann arbeite ich als Medical Education Officer, das ist also die Person, die hier in einem Krankenhaus für verschiedenste Gruppen von Ärzten die Fort- und Weiterbildung organisiert. Und das ist eben ein anerkanntes Berufsbild ohne ein klinisches Tätigkeitsfeld.
Aber ich muss dazu sagen, das Problem ist ja nicht nur in der beruflichen Seite. Man hat ja auch andere Herausforderungen, dass wenn man nach Australien kommt zum Beispiel, bis man Permanent Residency hat, nicht unbedingt krankenversichert ist. Man muss sich selber krankenversichern. Man hat keinen Anspruch auf irgendwelche Sozialleistungen. Die Kinder, wenn sie in der Zeit schon zur Uni gehen, haben kein Recht auf das PEC-System hier. Die müssen hingehen und das nicht kann das Student.
50.000 bis 60.000 Dollar im Jahr bezahlen.
Ja. Mhm. Aber gut, das sind Sachen, die weiß man vorher, da informiert man sich und überlegt sich, ob man das Risiko eingeht und ob man bereit ist, das dafür zu machen.
Deshalb brauchen wir eben auch schnell eine Permanent Residency und diese Anerkennung, weil man dann eben in das normale System reinkommt. Und ich denke, wenn man von vornherein flexibel ist und eben hingeht und all diese Probleme kennt, dann kann man die ja Schritt für Schritt im Prinzip in Angriff nehmen. Und das haben wir getan im Prinzip. Und nach anderthalb Jahren oder nach einem guten Jahr haben wir im Prinzip dann alles so aufgestellt gehabt, dass wir sagen können, wir können jetzt einfach in Australien bleiben, wenn es uns hier gefällt. Wir haben einen Beruf, wir haben das Studium und die ganzen Zukunft für unsere Kinder da gesichert. Und dann sind wir halt erstmal geblieben.
Wir sind auch hingegangen und haben privaten Englischunterricht für unsere Kinder organisiert, damit die schnell in der Schule Fuß fassen konnten.
Sabine, ich habe gelesen, dass Sie anfangs doch dann auch erstmal bei McDonald's gearbeitet haben.
Ja, genau, da habe ich angefangen. Ja, gut, aber so ist das halt. Ich denke, man muss am Anfang flexibel sein und Dinge tun, die einem nicht unbedingt so liegen, um Dinge zu erreichen, die man im Endeffekt haben möchte.
Prinzip war da, Australier wollen einen australischen Referee-Report, den man natürlich nicht hat, wenn man nie in Australien gearbeitet hat.
Ja. Das große Problem von vielen, die hierher ziehen oder hier arbeiten möchten.
Also Zeugnisse von Deutschland und Ausbildung von Deutschland und Referenzen von Deutschland sind überhaupt nicht anerkannt. Also hat Sabine einfach 4 Wochen bei McDonald's gearbeitet, hat von da dann eine australische Referenz gekriegt, die natürlich mit ihrem Berufsfeld überhaupt nichts zu tun hatte, aber damit war dann jeder glücklich. Das war eine australische Referenz, war dann gut. Dann hat sie danach im Prinzip bei James Cook University angefangen und hat dann von James Cook University zum Krankenhaus gewechselt in diese Rolle als der Medical Education Officer.
Dr. Ulrich Order, Sie wurden 2021 zum Legend of the Bush gekürt für Ihre Verdienste um die Ausbildung von Landärzten. Welche besondere Ausbildung benötigen Landärzte denn im Vergleich zu Ärzten im urbanen Raum? Ist das wirklich so anders?
Das ist total anders. Das Problem ist ja, wenn man hier in einem kleinen Krankenhaus arbeitet, da gibt es ja überhaupt keine Fachärzte. Wenn man einfach mal ins Land rausfährt, 200-300 Kilometer von der nächsten Großstadt weg, in irgendeinen Ort, der 20.000 oder 10.000 oder auch 2.000 Einwohner hat. Der Arzt, der da ist, ist im Prinzip ein Hausarzt. Aber wenn man mal guckt, was Hausärzte heutzutage machen, dann ist das überwiegend einen Patienten untersuchen, Papierzeugs ausfüllen, Rezepte schreiben, Überweisungen schreiben, Krankschreibungen machen. Aber wenn jetzt jemand ernsthafter krank ist und hat eine Verletzung, die behandelt werden muss, oder hat einen Herzinfarkt. Da ist ja kein großes Krankenhaus, wo man den hinschicken kann. Das muss man ja dann in der Lage sein, alles selber zu behandeln. Und deshalb hat sich in Australien ein spezieller Berufszweig entwickelt. Und das war zunächst mal unter dem Australasian College for Rural and Remote Medicine, also Abkürzung ist ACRM, A-C-R-R-M. Etwas entwickelt, das wurde genannt ein sogenannter Rural Generalist, also der Generalarzt fürs Land im Prinzip, wenn man das übersetzen will. Diese Ärzte haben eine GP-Ausbildung als ihre Grundausbildung, also die können als normaler Hausarzt fungieren und damit eine Hausarztpraxis oder Primary Care Praxis machen. Die können aber auch als Krankenhaus arbeiten und haben eine Ausbildung, die ihnen hilft, wenigstens 90% aller akuten, schwerwiegenden Erkrankungen, ganz egal, ob das nun ein krankes Kind ist, ein kranker alter Mensch ist, ein Herzinfarkt ist, ein Unfall, diese Dinge so zu behandeln, dass die Erstversorgung sichergestellt ist und dann entweder die Definitivversorgung in einem kleinen Krankenhaus stattfinden kann, wenn es ein einfaches Problem ist, und wenn es schwierigeres Problem ist, dass der Patient dann in ein großes Krankenhaus gebracht werden kann, was ja typischerweise hier dann ist, dass die ins Flugzeug gepackt werden und ausgeflogen werden. Das ist eine spezielle Ausbildung, für die man durch innere Medizin, Chirurgie, Notfallmedizin, Kinderheilkunde, Geburtshilfe durch diese Bereiche überall durchrotieren muss und gewisse Zeit da verbringen muss. Und Mount Isa ist ein Krankenhaus der Basisversorgung, das all diese Bereiche hat, wo aber damals, wo wir angefangen haben, überhaupt kein System im Platze war, das erlaubt hätte, dass wir im Prinzip so eine Ausbildung machen können. Und das ist das, was ich von der ärztlichen Seite, aber vor allem Sabine von der Seite als Medical Educator oder als Medical Education Officer hier entwickelt hat, dass wir ein Fortbildungsprogramm haben, dass also Ärzte, die von der Uni kommen, die nennen sich hier Interns, im Prinzip in der Region anfangen können und ihre gesamte Ausbildung in der Region machen können und dann sozusagen als Rural Generalist, also als, das nennt sich hier Fellowship, also Mitgliedschaft in dem College für Rural and Remote Medicine sozusagen damit abschließen können. Und dafür habe ich als erstes diesen Award gekriegt. Dann hat Sabine ein Jahr später die David Home Medal von der Rural Doctors Association Queensland quasi für dasselbe gekriegt. Und dieses Jahr haben wir dann von der Australian Medical Association in Queensland hier beide zusammen einen Award im Prinzip für das gekriegt, was wir zusammen aufgestellt haben.
Da sind Sie ja sowas wie Celebrities in Mount Isa.
Ja, so ein kleines bisschen.
Aber man muss sich halt einfach vorstellen, das kann man sich in Deutschland, kann man sich die Dimensionen hier in Australien nicht vorstellen. Von unserem kleinen Dorfkrankenhaus mit 80 Betten, das nächstgrößere Krankenhaus, was wirklich eine volle Versorgung hat, ist 950 Kilometer entfernt. Da fährt man nicht mal eben vorbei.
Und wir wiederum kriegen Patienten von den kleineren Ortschaften aus der Umgebung. Mount Isa hat ein Einzugsgebiet, das ist größer als die Schweiz und größer als Victoria. Nur das Krankenhaus in Mount Isa. Das erstreckt sich im Süden 300 Kilometer südlich, das erstreckt sich 550 Kilometer im Norden, das geht 350 Kilometer nach Osten und nochmal 200 Kilometer nach Westen von Mount Isa aus. Oder sagen wir eher 450 Kilometer nach Westen, da ist zwar dann die Grenze zu den Northern Territories, aber weil es dort kein großes Krankenhaus gibt oder größeres Krankenhaus gibt, das zum Beispiel Notfalloperationen machen kann, kriegen wir also auch Patienten von den Northern Territory, die bis nach Mount Isa geflogen werden, von Tennant Creek und von den Orten, die da in der Umgebung liegen oder auf der anderen Seite von Lake Nash, die nach Mount Isa gebracht werden, um da versorgt zu werden.
Ja, unvorstellbar. Wie viele Menschen leben da in dem Einzugsgebiet?
Das sind nicht viele. Das sind also offiziell ungefähr 30.000, die dort als Residenz, also mit ihrem Wohnsitz registriert sind. Aber da ist natürlich eine sehr hohe Zahl, die dazukommt an Arbeitskräften, die als Fly-in, Fly-out in all den verschiedenen Minen arbeiten und dann eben mit dem Flugzeug dahin fliegen für eine Woche Arbeit und dann nach der Woche wieder für eine Woche oder zwei Wochen nach Hause fliegen. Wir haben im Prinzip den Strom der Grey Nomads, also der grauen Nomaden. Das sind all die Leute, die dann, wenn es in Victoria und South Australia und New South Wales kalt wird, ihren Wagen springen und mit ihrem Caravan nach hier oben hinfahren. Bestes Beispiel in der Region Mount Isa ist eine Ortschaft, die heißt Karumba. Das ist an der Küste zum Golf von Carpentaria. Da leben normalerweise so ungefähr 350 Menschen. Das ist im Sommer und in der Regenzeit. Wenn Winter kommt und kein Wasser auf der Straße steht und die Grey Nomads kommen, dann wächst dieser Ort an auf 2.500 Menschen.
Wow.
Das ist das Maximum, was wir dort gehabt haben, in den verschiedenen Caravan-Parks und Leute, die dann auf der Station irgendwo außerhalb da sich mit ihrem Caravan aufbauen. Also das ist schon eine sehr hohe Anzahl an Menschen, die durch die Region kommen, die hier eigentlich gar nicht wohnen. Und natürlich dadurch, dass das auch ältere Menschen sind, die dann sozusagen nach ihrer Rente durch Australien reisen mit dem Caravan, sind da auch sicherlich welche dabei, die entsprechend Gesundheitsversorgung brauchen.
Dr. Ulrich Order, Sie werden auch als unermüdlicher Kämpfer für bessere Arbeitsbedingungen für Ärzte auf dem Land bezeichnet. Wie sehen diese Arbeitsbedingungen denn aus und was muss daran verbessert werden?
Sagen wir mal so, das ist nicht Verbesserung, sagen wir eher mal Erhalt der Arbeitsbedingungen. Mhm. Wenn man von Europa kommt, dann hat man gesehen, wie in den 90er Jahren sich die Arbeitsbedingungen für Ärzte, aber auch für alles medizinische Personal in Europa dramatisch verschlechtert haben. Dazu gehört, dass die Bezahlung nicht mehr angehoben wurde, dazu gehört, dass Überstunden nicht mehr bezahlt werden, dass Überstunden geleistet werden müssen, weit über das Maß hinaus, was man für sinnvoll halten müsste, dass Leute Nachtdienste dann gemacht haben, wo, ich erinnere mich an meine Assistenzarztzeit in Deutschland, ich habe da Nachtdienste gemacht und dann wurde der nächste Tag als Überstunden bezahlt. Das heißt, ich habe am Vortag um 7:30 angefangen zu arbeiten, habe die Nacht durchgearbeitet mit 2 Stunden Schlaf und bin dann am nächsten Tag um 8 Uhr abends nach Hause gegangen.
Ja.
Und da hat die EU dann 1993 und 1994 ein Gesetz verabschiedet, dass sowas überhaupt nicht mehr passieren kann und hat beschlossen, Ärzte müssen nach der Übergabe am Morgen spätestens um 9 Uhr nach Hause gehen. Was zum Ergebnis hatte, dass ich dann bis 9 Uhr bezahlt wurde und dann bis 20 Uhr abends unbezahlt weiterblieb. Das hat es hier in Australien so nicht gegeben. Speziell in Queensland gibt es ein Tarifsystem, das heißt MOCA. Und dieses Tarifsystem stellt also sicher, dass Ärzte Ruhezeiten haben, dass Überstunden bezahlt werden müssen. Was ja alles ganz toll klingt, aber es schleicht sich langsam hier in der australischen Arbeitsplatzkultur das Gleiche ein, was wir in Deutschland und was man ganz schlimm heutzutage auch in Großbritannien sieht. dass diese Bedingungen alle existieren, dass aber Ärzte dann im Prinzip genötigt werden, wenn du jetzt Facharzt werden möchtest und du möchtest als Registrar hier angestellt werden, du möchtest das machen, dann schreibst du besser keine Überstunden auf. Und ich bin einer derjenigen, der sagt, für jeden Arzt, der in meiner Abteilung unter mir arbeitet, gilt eine ganz klare Regelung, wenn die bleiben möchten, weil sie was lernen möchten, können sie gerne bleiben, aber dafür bezahlt das Krankenhaus nicht. Wenn sie bleiben müssen, weil wir so viel zu tun haben und die sehen extra Patienten, dann muss jede dieser Überstunden auch adäquat bezahlt werden. Und das resultiert mittlerweile doch schon in einigen Spannungen. Weniger in Mount Isa, aber wenn sie jetzt in die großen Städte gehen, da fängt das schon an, dass die Ärzte also viele, viele Stunden arbeiten, ohne dass sie bezahlt werden. Und wenn wir uns mal angucken, wozu das in der ärztlichen Versorgung in Europa geführt hat und zu was für einer Katastrophe, im Prinzip nicht für die Ärzte, da geht es um ein bisschen Geld, aber für die Patienten geführt hat, die jetzt schlechtere und immer schlechtere ärztliche Versorgung bekommen in einem System, wo man nicht mehr in der Lage ist, junge Menschen zu motivieren, als Arzt oder Krankenschwester zu arbeiten, weil die Berufsbedingungen so schlecht sind und das Verhältnis Bezahlung zu Berufsbedingungen im Prinzip nicht besser, sondern eher schlechter geworden ist über die Jahre, dann ist es eigentlich ganz wichtig, dass wir das in Australien nicht einführen, sondern andere Wege finden, dass wir dafür sorgen, dass Menschen als Ärzte arbeiten möchten, wo wir ja ohnehin schon einen Arzt- und Pflegepersonalmangel in Australien haben und dass wir eben in der Lage sind, auch in Zukunft sicherzustellen, dass wir unsere Patienten hier versorgen können in Australien. Denn wenn das hier den gleichen Weg geht, wie das in Deutschland und in Großbritannien mit den Arbeitsbedingungen gegangen ist, dann wird das auch hier für die Patienten im Endeffekt in einer Katastrophe enden. Und typischerweise haben die Patienten leider kein Sprachrohr dafür und die meisten Patienten können also im Moment auch nicht den Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen und Gehältern für medizinisches Personal und dem, was dann daraus in 10 oder 20 Jahren wird, erkennen. Das ist ja eher etwas, was langfristig ist und wo für uns, wo wir von Europa kommen, wenn man sich das anguckt, diese ganz klitzekleinen Schritte, wo jeder sich denkt, ja Mann, was regt man sich darüber auf, das ist halt so, das ist im Prinzip ein Déjà-vu, so hat das in Europa auch überall angefangen und hat damit jetzt geendet, dass also die medizinische Versorgung gerade alter und kranker Menschen und insbesondere der Menschen, die nicht in der Großstadt, sondern irgendwo auf dem Land wohnen, eine einzige Katastrophe geworden ist.
Also durchaus ein Kampf, den es sich zu kämpfen lohnt.
Ja, speziell für die Patienten und auch für die Zukunft unserer Kinder.
Dr. Ulrich Order und Sabine Order, können Sie sich vorstellen, den Rest Ihres Lebens da in Rural Queensland zu verbringen oder holen Sie auch irgendwann zurück in die alte Heimat?
Ich denke, sollte es irgendwann mal auf die Zeit der Rente zugehen, werden wir sicherlich auch wieder mehr Zeit in Deutschland verbringen, weil wir beide Welten lieben. Und wir haben noch eine Wohnung in Deutschland und da werden wir dann sicherlich immer so für 3-4 Monate oder so hinfliegen, weil wir noch viele Freunde und Verbindungen zu Deutschland haben. Und
auch unseren ältesten Sohn noch da haben. Wenn er jetzt nicht nach Australien zurückkommt, dann wollen wir ja mit dem auch Zeit verbringen.
Es ist ja nicht mehr so wie vor noch 100 Jahren. Da ist man ins Boot, aufs Schiff gestiegen und hat nie wieder seine Heimat gesehen. Heutzutage mit Technologie und dass man mal eben in den Flieger steigen kann, ist es ja nicht so, dass man die Verbindung für immer trennt. Ich denke, unser Hauptwohnsitz wird definitiv in Australien bleiben, allein schon wegen der Kinder und weil es uns hier einfach gut geht.
Sabine Order, Dr. Ulrich Order, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Gern geschehen.
Gerne, danke.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.